sind in Matthäus Kapitel 27. Wir hatten mehr oder weniger bis Ende 26 gemacht. Wir haben die Verleugnung des Petrus gesehen. Jesus vor dem Hohen Rat. Wir haben gesehen und werden auch sehen heute, wie feige und hinterlistig Menschen sind, wie wir sind von Natur her. Ein junges Ehepaar mit ein kleines Baby ist diese Woche schockiert und empört gewesen über das Verhalten ihres Babys. Dass das Baby bereits schon mit ein Jahr haut und dass es frech ist. Das kommt von Natur. Ein Baby muss man nicht beibringen, böse zu sein. Das ist hineingeboren. Man muss nur ein Baby beibringen, wie man lieb ist. Und das muss man. Die Erzieherinnen lachen. Die Mütter auch. Sie sind es gegenüber ihren Eltern und wir sind es gegenüber unser Gott gewesen. Ich hoffe, wir sind es heute nicht mehr. Feige und hinterlässig. Aber als Menschen sind wir es gegenüber unser Schöpfer, König und Erlöser. Und wir machen das alles im Dunkeln. Das, was hier geschieht, geschieht abends. Es geht abends los. Jesus wird nicht mitten am Tag in Jerusalem verraten, sondern im Dunkel, im Wald. Die Menschen verstecken sich. Sie sind hinterlistig und feige. Sie machen alles hintenrum. Und Jesus wird nachts verraten, gefangen genommen, verleugnet, erniedrigt. Schlimmer als ein herrenloser Hund. Geschlagen, angespuckt von den frommen Priestern, die Bischöfe und Priester der damaligen Zeit, Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzäer. Er wird dann gebunden, abgeführt, erniedrigt bis zum Äußersten, nicht nur am Kreuz, bereits schon vorher. Und das macht er eine ganze Nacht durch. Und seine besten Freunde, die Jünger, lassen ihn alle im Stich. Nicht nur Petrus, sie fliehen alle. Einige beobachten von der Ferne. Und wir sollten uns da nichts vormachen. Ich bin nicht heute Abend gekommen, um mir selber Komplimente zu machen oder euch. Das ist unsere Natur. So sind wir. Und die ganze Nacht wird er hin und her gerissen. Alle wollen ihn umbringen, aber keiner will die Verantwortung dafür übernehmen. Er wird hin und her geschleppt von Kaiphas zu Pilatus, von Pontius zu Pilatus. Geschlagen, angespuckt, erniedrigt, wie ein Hund behandelt, gegeißelt. Ein Mensch, der nie irgendwas Böses, nie Gewalt angewandt hat. Bis auf einmal im Tempel, wo er den Zorn Gottes widerspiegelt hat. Und jetzt, nachdem das die ganze Nacht, wie sehr geschwächt er bereits jetzt schon ist, seelisch. Jetzt ist die Nacht vorbei, die ganze Nacht läuft das und es ist morgens so gegen 5 Uhr. Und da kräht der Hahn und Petrus bricht zusammen. Schon längst zu spät. Petrus ist gewarnt worden und jetzt hat er verleugnet. Kennt ihr das? Wir spüren die Verführung und wir haben Gott versprochen, diesmal auch wirklich treu zu bleiben und es nicht wieder zu tun. Und der Trieb ist so stark und wir tun das. Wir tun es, führen es durch und im Nachhinein brechen wir zusammen und weinen, innerlich, wenn nicht äußerlich. Sind enttäuscht, rutschen in Depression hinein. Der Trost ist, dass Gott dich dennoch liebt, dass Gott mich dennoch liebt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Gnade nicht mit Füßen treten. Es nimmt uns die Freude und Kraft im Leben und wir werden schwächer und schwächer. Kennt ihr das? Und Jesus steht nun ganz alleine, vollkommen geschwächt. Psychisch und körperlich. Er ist ins Gesicht gespuckt worden, ins Gesicht geschlagen worden am Körper. Das von den Frommen erstmal. Und er bekommt ja keine Steinigung, er wird, und damit das Wort erfüllt wird. Und wir haben keine Zeit jetzt ständig ins Alte Testament zurück. Viele von euch kennen die Stellen. Das, was hier geschieht, ist vorausgesagt. Die Propheten haben es ganz klar. Und Jesaja, besonders in Kapitel 53, aber darüber hinaus gibt es Prophezeiungen über Jesus' Tod und wie es auch geschehen wird und dass kein Knochen gebrochen wird. Das heißt, es könnte nicht eine jüdische Form der Hinrichtung sein, denn normalerweise werden die Juden und wurden die Juden eigentlich immer zu Tod gesteinigt. Und da gehen die Knochen kaputt. Also nicht das Ehrentod des eines Juden, wollen wir einfach so sagen, sondern abgelehnt sogar in seine Hinrichtung. Stirbt wie ein Heide. Sein Volk. Lehnt ihn ab sogar im Tod. Es ist wichtig, dass wir dies alles sehen, damit wir begreifen, welch eine Liebe Jesus für uns hat und wie stark er ist in seiner Liebe. Das Leiden hier ist für ein normaler Mensch einfach unerträglich. Hätten wir nie durchhalten können. Nur weil er rein war und keine Sünde kannte, konnte er sich nicht zur Sünde hinwenden und zurückschlagen, Mund aufmachen und uns anklagen. Und jetzt lesen wir in Vers 1 von Kapitel 27. Am Morgen aber fasten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes das Beschluss über Jesus, ihn zu töten. Und sie banden ihn. Wie ein Dieb wird er abgeführt. Dabei hat er sich freiwillig im Garten bereits schon hingegeben. Er wehrt sich nicht, aber sie haben Angst vor ihm. Als Jesus, der ihm verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihm. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Das ist ein Zeugnis, oder? Das ist das beste Zeugnis, das Judas jemals von sich gab. Aber es war zu spät. Er hatte ihn bereits schon verraten. Es ist unschuldig. Und Judas kannte ihn ja, ne? Er hatte 3 Jahre mit ihm Gemeinschaft, intime Gemeinschaft mit ihm gelaufen, gegessen. Sie waren den ganzen Tag und Nächte zusammen. Er wusste, dass Jesus nie gelogen hatte. Er wusste, dass Jesus nie ein böses Wort gesprochen hatte. Er wusste, dass Jesus nur Gutes getan hat. Da war nichts Böses an ihm. Das Blut war unschuldiges Blut. Und er sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Die haben schon ihr Geschäft mit ihm gemacht. Vorher waren sie dicke Freunde. Oh, der war willkommen, der Verräter. Aber so ist der Teufel, bis er dich kaputt gemacht hat und dann wendet er den Rücken zu. Das Wahnsinnige dabei. Viele tun es und übergeben ihr Leben ganz bewusst den Teufel und er zerstört sie. Und wenn sie im Tod schreien, dann dreht er ihnen den Rücken und lässt sie in der Kälte stehen. Das sind fromme Männer Gottes, das sind Männer, die das Wort verkündigen. Wir haben es nicht hier mit Verbrechern im Moment zu tun. Und er warf die Silberlänge in den Tempel, ging fort und er hängte sich. Das ist auch schon im Alten Testament vorausgesagt. Und das ist eigentlich diese Form des Todes, wie der Tod am Holz, ist ein Tod, das ist eigentlich ein Fluch. Jesus trug unser Fluch. Wir sind verflucht alle, zum Tod verflucht. Aber er nimmt diesen Fluch auf sich. Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zu Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker Blutacker. Die waschen sich letzten Endes hier wie Pilatus die Hände, oder? Heißt dieser Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch die Propheten Jeremia, der da spricht. Sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für den Kauf, der geschätzt wurde bei den Israeliten. Und diesen Grundstück, den sie kaufen, diesen Acker, den sie hier kaufen, nennt man Töpferacker. Das war ein Acker neben einer Töpferei. Oder Töpferei, heißt es auch Töpferei. Neben einer Töpferei. Und das, was den Töpfern nicht gelungen ist, wird einfach immer auf den Acker geworfen. Und durch die Jahre, vielleicht sogar Vorväter, die Töpfer waren, ne, ist dieser ganze Acker dann irgendwo einfach bedeckt mit Scherben. Und da so viele Scherben da drauf sind, wächst auch gar nichts. Es ist trocken und öde. Das Einzige, was man gemacht hat mit diesem Acker normalerweise, man hat Fremde, die nicht Juden waren, Fremde aus fremden Ländern, fremde Völker, hat man hier begraben. Mit Jesus' Blut wurde ein Acker gekauft für Menschen, deren Leben gebrochen war, wie Judas. Gebrochen, aber zu spät. Vers 11. Jesus aber stand vor den Statthalter, das ist Pilatus, und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach, du sagst es. Und das ist auch alles, was Jesus sagt. Und als er von den Hohenpriestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Wir wissen, dass Jesus unser Anwalt ist und wir wissen, dass Anwalt auch Fürsprecher heißt. Er spricht nicht für sich, er spricht für uns. Er ist unser Gerechtigkeit. Er verteidigt sich nicht selber, er spricht für uns. Wir sprechen so oft für uns, oder? Rechtfertigen, die Wellen ein bisschen glätten, dass die Situation ja nicht so schlimm aussieht, wie sie eigentlich ist. Und wir wissen es unterschwellig. Aber wir decken alles schön zu mit Worten. Wir sprechen für uns ständig. Verdrehen die Situation. Jesus ist nicht so. Er schweigt. Und das ist so schwer. Aber das macht eine Gemeinde, eine gute, starke Gemeinde aus. wenn wir begriffen haben, und das sind reife Geschwister, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist und dass wir schweigen können. Wenn andere uns verleugnen, durch den Dreck ziehen, einfach schweigen. Denn wir können ja auch innerlich sagen, ja, ohne dich, Jesus, wäre ich tatsächlich so. Und du weißt, wie ich bin, du bist meine Gerechtigkeit und das genügt, das reicht mir, ich muss meinen Mund nicht auftun, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ganz schweigen. Das beruhigt sie aber nicht, sie sind wie schlimme Tiere. Es gibt eine Stelle, und ich glaube, David sagt das prophetisch. They are like bulls surrounding me. Sie sind wie Stiere, wie wilde Stiere, die mich umgeben, besessene Stiere. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die Priester, religiöse Menschen und auch die römischen Soldaten. Wir werden das sehen. Und die römischen Soldaten waren ja nicht nur Römer, sondern es waren auch aus anderen Ländern, die erobert waren. Das heißt, die Juden verleugnen ihm und lassen ihm einen Stich und überliefern ihn den Heiden. Und die Heiden bringen, nicht nur die Römer, die Heiden bringen Jesus um. Die Juden wollen sich die Hände nicht damit schmutzig machen. Sie verlangen es von den Römern. Und interessant und wichtig ist zu wissen, dass Pilatus eigentlich in der Klemme war. Pilatus, der Statthalter, hatte schon seine Probleme mit dem Kaiser. Er hat in mehreren Stellen von der Geschichte her, weiß man das ganz genau, gezeigt, dass er eigentlich nicht den Charakter hat, ein Statthalter zu sein. Er war kein Kerl. Und das bestätigt auch der Text hier, aber die Geschichte sagt uns das auch. Dass in verschiedenen Situationen die Juden rebellierten gegen den Statthalter, gegen Pilatus, und kamen damit durch. Sie haben sich gewehrt gegen die römische Ordnung. Und die Orthodoxen, wenn man sie heute sieht, weiß man, dass es stimmt. Sie sind heute noch so. Das sind Rebellen. Und sie haben sich nicht die Ordnung des Römischen Reiches gebeugt. Sie hatten eigentlich gesagt, dass die nicht wollten, dass im Tempelbereich die Soldaten ihre Fahnen mit ihren Wappen tragen und ihre Schilder mit ihren Wappen, denn das waren Götzen, römische Götzen, heidnische Götter. Was man ja auch sagen kann. Aber sie haben das gebraucht, um zu rebellieren. Und Pilatus konnte nicht damit umgehen. Und der Kaiser hat ihnen gesagt, Alter, entweder du kriegst den Volk hier in den Griff oder du verlierst deinen Posten. Wo waren wir? 14, 15. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welche sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas.
Eine
Kneipe oder ein Bauhaus. Ne, das gibt es ja auch Bar. Ne? Bar bedeutet Sohn. Und Abba bedeutet Papa. Das heißt Vaters Sohn. Oder Sohn des Vaters. Ist das nicht wahnsinnig? Ich habe es mir mit dem Sohn des Vaters, den Wahrhaftigen, und der andere, der eigentlich nur ein Ganove ist, aber dennoch ist er ein Sohn des Vaters, auch im wahrsten Sinn des Wortes. Denn er erlebt die Liebe des Vaters, obwohl er ein Mensch ist. Barabbas wurde verachtet. Er war im Volk bekannt als ein hinterlistiger, niedriger Verbrecher. Vom Niedrigsten. Und Pilatus' Hoffnung war natürlich, dass das Volk sagt, nee, Barabbas, den hassen wir. Na, der soll vernichtet werden. Pilatus hatte immer noch eine Hoffnung, dass das Volk zur Umkehr kommt. Dann Pilatus wusste, an diesen Menschen ist keine Schuld und seine Frau hatte auch schon bereits mit ihm geredet. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus, Barabbas oder Jesus? Von denen gesagt wird, er sei der Christus. Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Ist komisch. Die Heiden können die Frommen so gut abschätzen. Das war ja ein Heide. Und die Juden waren fromm bis zum Gehtnichtmehr. Aber ihre Frömmigkeit war so zum Kotzen. Und als er auf den Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihn sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesen Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Hier geht es um Claudia Procula, nicht Claudia Schiffer oder Claudia Scherifer, sondern Claudia Procula. So hieß sie und sie war die Tochter des Augustus. Und die Geschichte sagt uns, und sie ist zuverlässig, dass sie durch diese Begegnung mit Gott zu Jesus findet und sich bekehrt. Und die säkulare Filme zeigen das auch oft. Es ist Geschichte. Sie warnt also hier den Pilatus. Aber der Hohenpriester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Das hier ist ein Führer, ein Leiter, ein Mann mit Autorität. Er fragt dem Volk, was er tun soll. Das wäre doch einer, ne? Für die Politik heute, oder? Den Menschen gefallen. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich denn nun machen mit diesem Jesus? Pilatus, der Charakterlose, der Verantwortung auf andere schiebt. Und dennoch will er eine Autorität sein im Volk. Kein Wunder, dass der Kaiser nicht mit ihm zufrieden ist, oder? Väter zu Hause. Er fragt seine Untertanen, was soll ich tun? Auch hier in die wichtigste Frage seines Lebens. Was soll ich tun mit diesem Jesus? Das ist sein Rat, diese Halunken, die er letzten Endes als Heuchler erkennt und seine Frau hat ihn vor diesem Volk gewarnt. Und dennoch fragt er sie, was soll ich tun? Ist das nicht Elend? Wir tun es aber ständig selber, oder? Wir haben Gott, wir haben sein Wort, wir haben den Heiligen Geist. Und wir laufen vom einen zum anderen und fragen, was soll ich tun? Bis irgendeiner sagt das, was ich hören will. Und wir erheben die Hände und sagen, danke Jesus, du hast gesprochen. Ich habe jetzt einen Freibrief. Oder geht es mir nur so? Euch nicht, kennt ihr sowas nicht? Die wichtigste Frage des Lebens, da wo wir eigentlich Gott fragen müssen. Gott würde normalerweise, Jesus zumindest, uns sagen, richtet euch selber darauf, dass ihr nicht gerichtet werdet und alle werden gerichtet. Sie meinen, sie könnten ihren Schöpfer richten. Auf hinterlistige Weise. Der eine, der sie ihm verkauft hat, hat sich selber gerichtet. Und all diejenigen, die sich's anmaßen, nicht nur Gott, zu schlagen, anzuspucken, ihm festzubinden, den Maul zu stopfen, ihm lästern, sondern auch Gott zu richten. 1. Korinther 11, vorm Abendmahl steht für uns geschrieben. 1. Korinther 11, Vers 31, ganz wichtig. Wenn wir uns selber richten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir uns selber richten, dann werden wir nicht gerichtet. Was bedeutet das? Wenn wir geboren werden, werden wir geboren, um zu sterben. Den ersten Tag unser Lebens sind wir unser Tod einen Tag näher. Das Gericht lebt in uns, ganz natürlich. Wir sind zum Tode verurteilt, bei der Geburt schon. Und wir werden sterben und wir werden alle sterben. Tod ist in unserer Glieder von Geburt an. Und keiner kann diesem Tod entkommen. Und deswegen sagt David, beschäftige dich mit dem Tod, darauf, dass du weise wärst. Das ist evangelistisch, aber auch für uns. Der physische Tod steht uns bevor, aber auch der geistliche Tod. Denn er steckt auch in uns. Unser Geist ist ja tot. Unsere Kinder, unser Baby sind zum Tod verurteilt. Und auch ohne Jesus ist auch der geistliche Tod, das wir ernten. Und das sollen wir uns immer vor Augen halten, dass das Leben einfach hoffnungslos ist ohne Jesus. Wo waren wir? 22. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich denn machen mit Jesus? Von denen gesagt wird, er sei der Christus. Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Die Propheten sagen, kreuzigt ihn, wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Lieber richten, als einen Herrscher zu haben. Lieber Gott töten. Das Böse in uns ist so stark, dass wenn wir Gott überlegen wären, wenn wir ihn tot töten könnten, würden wir Gott töten. Er aber sagte, was hat der denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr. Die wollen einfach nicht hören. Lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, die waren ja, man darf nicht einmal sagen, wie besessen, sie waren besessen. Nahm Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut. Das war ein hebräischer, ein jüdischer Brauch. Das haben auch die Priester getan. Wenn jemand gestorben ist in Israel, da lesen wir im 5. Buch Mose, und sie also keinen Schuldiger finden konnten, keiner, der dafür verurteilt werden könnte, dann haben sich die Priester die Hände gewaschen. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wahnsinn, das kann nur ein Besessener sagen, oder? Und das sehen wir in die Geschichte jetzt, oder? Ein so gesegnetes Volk von ihren natürlichen Gaben und Begabungen, oder? So fähig wie kein anderes Volk. Die ganze Welt ist neidisch auf die Juden, weil sie so begabt und gesegnet sind. Aber dennoch, auf eine bestimmte Ebene, eine geistliche Ebene, leben sie mit diesem Blut
auf ihren Häuptern. Sie leben unter dem Fluch. Über uns und über unsere Kinder. Es ist wahnsinnig, was der Mensch tun kann, wenn der Teufel übernimmt und sein Gehirn und sein Gewissen ausgeschaltet wird. Er ist schlimmer als ein Tier. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt wurde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm ein Purpurmantel an. Jetzt geht's weiter. Das ist immer noch nicht zu Ende. Das ist die ganze Nacht. Jetzt ist es gegen mittags. Und es geht weiter. Die ganze Welt rächt sich hier, ungerechterweise richtet sich an dem, was sie an Gottes Sohn tun. Und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seiner rechten Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßt seist du, der Judenkönig. Dieser arme Mensch, der bereits schon so geschwächt ist, das sind diese Bullen, von denen er wie Stiere, von denen er umgeben ist, die brüllen wie Besessene. Die Dämonen in diesen Soldaten. Und das ist etwas, was eigentlich ganz stark dargestellt wird in den Film Passion. Wie bereits schon öfters gesagt, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, dass es nur Elend vom Anfang bis Ende ist. Es ist nur Leiden und den Sieg und die Kraft und die Herrlichkeit Christi, die überwindende Kraft Christi oder Gottes in Jesus Christus wird nicht unbedingt deutlich, aber das Leiden wird sehr deutlich. Und sie schlagen ihn hier mit einem Rohr. Er ist bereits schon sehr geschlagen. Die anderen Evangelien berichten davon, Matthäus nicht, aber die anderen berichten darüber, dass er ausgepeitscht wurde, bevor er gekreuzigt wurde. Und er wurde ausgepeitscht und es war damals so üblich und es gibt überhaupt keinen Grund, warum es eigentlich in diesem Fall auch nicht so gewesen sein sollte. Eigentlich normalerweise müsste Jesus 39 Mal geschlagen worden sein mit einer Peitsche. Und diese Peitsche, die nennt man auf Englisch, ich weiß es nicht, das deutsche Wort Flagellum nennt man das. Und das ist eine Peitsche mit langen Lederriemen. Und in diesen Riemen sind Knoten drin. Und am Ende, das ist so, die Geschichte sagt uns, das sind keine Märchen hier. Am Ende ist ein Stück Blei drin, im letzten Knoten. Und die Knoten alle dazwischen, war es entweder Glas oder Metallsplitter. Und damit wurde er 39 Mal geschlagen. Und normalerweise sind die Menschen dabei schon gestorben. Er wurde aufgehängt, hier von den Händen, an eine Wand wahrscheinlich oder ein Baum. Und dann baumelten seine Füße 30 Zentimeter vom Boden weg, sodass er seinen Körper nicht kontrollieren konnte. So war es üblich. Die haben die Füße nicht den Boden berühren lassen, damit derjenige nicht ausweichen konnte, sondern die haben ihn bauen. Und wenn sie mit ihm fertig waren, haben sie das durchgeschnitten und er ist zum Boden gefallen in sein eigenes Blut hinein. Blut und Fleischstücke. Denn normalerweise war der Körper nicht nur der Rücken, sondern das hat natürlich, ne, so eine Peitsche, das wickelt sich ja um und die reißen das dann wieder los, sein Gesicht und alles. Und die sagen, dass es somals da war, dass man die inneren Organe gesehen hat. Ich glaube nicht, dass dieses Leiden das schlimmste Leiden war. Ich glaube, dass das Schlimmste für Jesus war, als Gott, der keine Sünde kannte, dass er unsere Sünde annehmen müsste. Geistlich, seelisch. Ich glaube es vom ganzen Herzen. Aber sein körperliches Leiden zeigt uns eigentlich, wie doll das ist, wie schlimm das ist mit der Sünde. All diese versteckten Dinge in uns, die unsichtbaren Dinge, die sind viel ekliger und schmutziger als das, was an äußeren Elend da war. Viel, viel schlimmer. Wie weit hatten wir gelesen? Und zogen ihn, Vers 28, aus und legten ihn einen Purpurmantel an und flochten ein Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr. Ja, genau. Und wir hatten dann auch Vers 30 gelesen. Und spieen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Das war, nachdem er auf diesen Maße, und dann wurde er noch abgeführt, geschlagen worden war. Also die Bilder von Jesus mit seinem Gesicht total verformt und mit Blutergüsse und mit fließendem Blut und aufgerissener Haut, man konnte ihn nicht mehr erkennen, und die Propheten bestätigen das. Er war nicht mehr als Mensch zu erkennen. Das haben die Menschen getan, die ihn hingerichtet haben, die nicht bereit waren, sich von Gott richten zu lassen, sich selber. Gott richtet uns nicht einmal, erst einmal. Er sagt, komm, richte du dich selber. Ganz freiwillig. Denn wenn du es nicht tust, wirst du gerichtet. So hart, wie es klingt, das ist so. Und was heißt mich richten? Alles, was das ist, heißt, ich bin schuld. Ich habe das Tod verdient. Vergib mir, befreie mich vom Gericht, ich nehme deine Vergebung an, und das war das, mir ist das gar nicht. Und dann daraus zu leben, Tag für Tag, aus dieser Vergebung. Und wenn ich die Vergebung, diese Vergebung wirklich in der Tiefe verstehe, das sind hier, wie am Sonntag gesagt, diese Frage, ich bin. Auch hier, was der Tod Jesu Christi bedeutet für uns, das sind tiefe, zentrale, theologische, biblische Wahrheiten, die von uns verstanden werden müssen. Und zwar nicht nur hier, sondern auch geistlich verstanden. Wir müssen begreifen, dass wir den Tod verdient haben. Diesen Tod, den wir da sehen, den haben wir verdient. Und wenn wir Gnade wollen, müssen wir sagen, ich habe den Tod verdient. Ich habe mich so versündigt. Und wenn es nur gedanklich ist, was ich ja nicht glaube, dass Menschen sich nur gedanklich versündigt haben. Ich glaube nicht, dass einer hier im Raum sagen kann, ja, ist nur gedanklich, eigentlich habe ich noch nie Sünde getan. Nie gesprochen, nie getan. Eigentlich ist das dummes Zeug. Wir haben das alle ausgeführt, und zwar über Jahre. Auch als wiedergeborene Christen. Ich habe den Tod verdient. Das Gericht, das ist meins, das hast du auf dir genommen, indem dass du geschwiegen bist. Du hast nicht gesagt, die sind schuld. Er hätte ja mittendrin in der Situation, hätte er doch sagen, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht es. Ich komme zu meinem Volk spätestens an diesen Punkt hier, wo ihm über ihn noch gelästert wird. Sein Volk hat ihn entstiegen. Hätte gesagt, Vater, jetzt reicht's aber. Sie wollen mich ja nicht haben. Mein Volk will mich nicht haben. Und die Heiden wollen mich auch nicht haben. Ich habe das getan, was ich konnte. Wenn er seinen Mund aufgetan hätte und das getan, dann hätte Gott ihn entrückt. Jesus ist freiwillig dahin gegangen. Und der Vater hat ihn freiwillig dahin gestellt. Es war frei bis zum Ende hin. Spätestens an diesem Punkt wäre ich durchgedreht. Lange nicht.
niemals dahin gekommen. Aber spätestens an diesem Punkt, wir hätten das nicht ausgehalten, dass sie dann noch über uns lästern. Sie lästern über Gott, ihr Erlöser, ihr König, ihr Heiland, der Schöpfer, Himmel und der Erde. Das ist der Mensch, der das mit Gott tut. Glaubt ihr wirklich, dass wenn der Mensch Gott zerstören könnte, er das tun würde, er würde es wohl tun. Die ganze Menschheit. Damit wir unser Wille tun können. Das ist das. Das ist die Natur des Menschen. Vater, das mit unserer Unzulänglichkeit und Sünde, das ist so schwer zu erkennen. Und du sagst uns aber dennoch in Korinther, dass wir uns richten lassen sollen, damit wir nicht gerichtet werden. So bitten wir dich, dass du uns zeigst, wie wir eigentlich sind, tief in unser Herzen. Und wir bitten dich, dass du gleichzeitig uns ein tiefes Verlangen schenkst aus Dankbarkeit, das mit der Sünde zu lassen, mit der Verleugnung. All das, was wir so im Dunkel tun, Herr, das ist so eklig. Es ist, wie heißt es auf Deutsch, widrig?
Widerlich.
Es ist so hässlich. Und wir verstehen jetzt, Jesus, dass du uns sagst, wir dürfen etwas hassen und das ist der Teufel und die Sünde. Und es ist die Sünde, das uns zerstört. Es ist die Sünde, dass wir hier sehen, dass dich zerstört hat. Und wir danken dir, dass du dich geopfert hast, um uns mit deiner Gerechtigkeit zu bekleiden, Herr. Du bist so gut. Danke, dass du deinen Mund nicht aufgetan hast. Hilf du uns, Herr, wo wir so selbstgerecht sind und uns ständig rechtfertigen. Herausreden aus Situationen, in unserer Eigensinnigkeit und Selbstgerechtigkeit. Wir bitten dich, dass du uns Jesus ähnlicher machst und heute Abend begreifen wir ein Stück näher, was es eigentlich bedeutet. Dir ein Stück näher zu kommen. Dir ein Stück näher zu werden, Herr. Wir danken dir, dass wir nicht mehr so leiden müssen, wie du gelitten hast, denn du hast das erfüllt. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Und wir bitten dich für Menschen, Jesus, in Kirchen, religiöse Menschen, die meinen, auch in anderen Religionen, dass sie leiden müssen. Du hast unser Leid getragen. Wir müssen dir nur nachfolgen. Und hilf, Jesus, dass wir bereit sind, unser Kreuz zu tragen, denn dein Kreuz, das können wir nicht tragen. Hilf uns, dass wir Nein sagen zu unser Kreuz, unser Ich. Und dass wir leben, so dass wir dich verherrlichen, Jesus. Dein Wille geschehe, dein Name werde verherrlicht, dein Reich kommen. Es geht hier um dich, Jesus, und nicht um uns. Und irgendwo in unser Herzen oft haben wir Angst davor. Wir meinen, für dich zu leben, das ist eine Qual. Unser Wille zu tun, das macht keinen Spaß, aber Herr, je mehr ich das schmecke, je mehr wir das schmecken, je mehr begreifen wir, dass es so schön ist, dich zu verherrlichen, dein Reich zu suchen, dich zu lieben, dich in Mittelpunkt zu stellen. Dann sind wir das, wozu du uns geschaffen hast, Herr. Menschen, die frei sind und rein sind. Menschen, die sich nicht rechtfertigen müssen, sondern sich freuen in die Gerechtigkeit, die von Gott gegeben ist. Wir preisen dich und beten dich an und bitten dich, dass du uns nicht loslässt, Herr, und dass du dein Wort in uns tief hineingrabst, dass du es schreibst
in den fleischenden Tafeln unserer Herzen, Herr. Gerade das, was zentral und wichtig ist, Herr. Schenk Gnade, dass es uns nicht loslässt, Herr. So segne du uns, lass dein Gesicht über uns leuchten und sei du uns gnädig, Herr. Amen.